Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um Afghanistan, genauer um die Frauen dort. Die Gespräche, die es zwischen den USA und den Taliban seit einem Jahr gibt, wecken die Hoffnung auf einen Frieden dort. Auch das erste Treffen überhaupt vor einer Woche im Golfstaat Katar mit Vertretern der afghanischen Regierung und den Taliban trägt zu dieser Hoffnung bei. Aber viele Frauen haben Angst vor diesen sogenannten Friedensgesprächen.
Natürlich sind wir besorgt und haben unsere Bedenken. Es ist ja offensichtlich, dass das Thema Frauenrechte bei den Verhandlungen keine große Rolle spielt. Es wird sich zeigen, was die Verhandlungen bringen.
Was Saifora Paktisch von der NGO Medica Afghanistan da gerade sagt, denken viele Frauen. Denn das alles entscheidende Dilemma ist, niemand weiß wirklich, was die Taliban wollen. Doch nach dem Motto, wehret den Anfängen, vernetzen sich die Aktivistinnen landesweit und wollen diesmal nicht zurückweichen. Die Autorin der Reportage heißt Shikiba Babouri, ist in Kabul geboren, lebt und arbeitet aber in Köln. Neben der Arbeit als Reporterin arbeitet sie auch als Trainerin für die Deutsche Welle in Afghanistan, wo sie Journalisten und Journalistinnen mit ausbildet. Deshalb beginnt ihre Reportage auch in diesem Bereich.
Sobald eine Frau in Afghanistan öffentlich in Erscheinung tritt, ist sie gefährdet. Der gefährlichste Beruf für sie ist daher, als TV-Moderatorin zu arbeiten. Zum Beispiel bei Sun TV, dem ersten Fernsehsender in Afghanistan, der sich Frauenthemen widmet. Sunyor Shinwari arbeitet hier als Nachrichtensprecherin. Sun TV, auf Deutsch Frau TV, gibt es seit 2 Jahren. Hier arbeiten ausschließlich Frauen und sind für den Inhalt und die Gestaltung der Sendungen verantwortlich. Sie moderieren und produzieren Talkshows und Dokumentationen für ein weibliches Publikum. Hier, aber nicht nur hier, stellen Journalistinnen für religiöse Fanatiker eine doppelte Provokation dar, weil sie eine Frau sind und weil sie eine Journalistin sind. Sunyor Shinwari moderiert die Nachrichten und stand schon oft vor vielen Hindernissen.
Frauen werden auf der Straße belästigt und angegriffen. Viele Institutionen nehmen sie nicht ernst und geben ihnen nicht die nötigen Informationen. Interviewtermine werden nicht eingehalten. Zum Beispiel hatte ich einen Präsidentschaftskandidaten für ein Interview angefragt. Er hat mich mehrfach vertröstet und als endlich ein Termin feststand, hat er kurzfristig abgesagt. Sogar Studiotermine im Sender, die langfristig geplant werden müssen, werden, wenn überhaupt, kurz vor der Sendung abgesagt.
Schwerwiegender jedoch, weil es ihre Existenz bedroht, sei die fragile Sicherheitslage.
Wir Journalistinnen sind immer die ersten Opfer von Attacken. Aus Sorge um die Sicherheit sind viele Familien nicht damit einverstanden, dass ihre Töchter oder Schwestern bei den Medien arbeiten. Auch meine Familie war zunächst sehr skeptisch und ich musste sie davon überzeugen, dass sie meinem Berufswunsch zustimmen. Letztlich haben sie Ja gesagt, wegen meiner guten Noten und weil ich mein Studium als Beste meines Jahrgangs abgeschlossen habe. Und auch, weil ich bei einem Sender arbeite, der von Frauen für Frauen gemacht ist. Das beruhigt sie ein bisschen.
Farida Nixot leitet ein Zentrum zum Schutz afghanischer Journalistinnen. Dorthin wenden sich Medienmacherinnen, die in Gefahr sind oder deren Familien bedroht werden. Obwohl in der afghanischen Verfassung verankert, wird die Gleichstellung der Frau kaum umgesetzt. Extremisten und bewaffnete Kriegsherren, für die solche Gesetze zu demokratisch und somit westlich manipuliert sind, versuchen sie bei jeder Gelegenheit zu unterlaufen.
Das ist etwas, was uns am meisten beschäftigt und was wir besonders im Blick behalten müssen. Vor einiger Zeit sagte eine Person aus dem Büro der Taliban gegenüber einer Nachrichtenagentur, sollten wir an die Macht kommen, werden wir nicht erlauben, dass Frauen in den Medien arbeiten, vor allem nicht im Fernsehen.
In kaum einem Land auf der Welt leben Frauen gefährdeter als in Afghanistan. Und zwar nicht nur, wenn sie öffentlich in Erscheinung treten. Körperliche, sexualisierte und seelische Gewalt gehört zu ihrem Alltag. Nach Angaben von Medica Afghanistan werden beispielsweise viele Frauen wegen Ehebruchs angeklagt, obwohl sie in den meisten Fällen Opfer von Vergewaltigungen oder Zwangsprostitution sind. Für viele von ihnen bleibt Selbstmord der einzige Ausweg. Laut BBC Asia begehen jährlich mehr als 3000 Menschen in Afghanistan Selbstmord. 80% davon sind Frauen. Und doch, die afghanische Bevölkerung ist tief gespalten. Das zeigt sich auch in der Frauenfrage. Traditionelle und Extremisten auf der einen Seite, Intellektuelle und Weltoffene auf der anderen, die afghanische Regierung mittendrin und von beiden Seiten nicht ernst genommen. Für die Taliban ist sie eine Marionette der USA und in der Zivilgesellschaft, besonders unter den jungen afghanischen Intellektuellen, gilt sie als extrem brüchig und instabil. Diese Zerrissenheit spiegelt sich auch in den Verhandlungen wider. Einerseits die strengen islamistischen Taliban mit ihren zum Teil eigenwilligen Interpretationen eines islamischen Rechtssystems, andererseits die moderne und junge Zivilgesellschaft, die in den letzten 18 Jahren vom Fortschritt des Landes profitiert hat. Hier die Einhaltung der Menschenrechte und die Anerkennung der jetzigen afghanischen Verfassung, dort ein islamisch orientiertes Rechtssystem und die Einschränkung der Frauenrechte. Saifura Paktis ist auf dem Weg zur Arbeit. Sie lebt in der Innenstadt von Kabul. Die wenigen Kilometer bis zu ihrer Arbeitsstelle muss sie gefahren werden.
Für die 4 Kilometer von meinem Wohnort bis zum Büro brauche ich mit dem Auto manchmal 1,5 Stunden. Zu Fuß wäre ich viel schneller.
Aber zu Fuß ist es zu gefährlich. Denn sowohl die aufständischen Taliban als auch die Terrormiliz Islamischer Staat verüben regelmäßig Anschläge im gesamten Land, auch hier in der Hauptstadt. Vor dem Büro angekommen, überprüft das Sicherheitspersonal Saifura Paktis am Eingang des Gebäudes und winkt sie dann durch. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens. Die 34-jährige Frau arbeitet im Büro von Medica Afghanistan, eine Organisation, die 2002 von der deutschen Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale aufgebaut worden war. Sie bietet psychosoziale und traumasensible Beratung für Frauen mit Gewalterfahrung an. In Afghanistan werden alle Organisationen und Institutionen scharf bewacht. Besonders gefährdet sind allerdings die, die sich für demokratische und zivilgesellschaftliche Werte einsetzen.
Natürlich sind wir besorgt und haben unsere Bedenken. Es ist ja offensichtlich, dass das Thema Frauenrechte bei den Verhandlungen keine große Rolle spielt. Es wird sich zeigen, was die Verhandlungen bringen.
Bereits seit Monaten organisieren afghanische Frauenrechts- und Menschenrechtsaktivistinnen landesweite Treffen und arbeiten an Strategien, wie sie ihre Forderungen am wirkungsvollsten präsentieren. Viele Aktivistinnen haben unter den Taliban Mädchen und Frauen heimlich in ihren Häusern unterrichtet. Auch nach dem Ende der Taliban-Ära 2001 setzen sie ihre Arbeit fort. Knapp 1000 von ihnen sind in diesen Tagen in Kabul zusammengekommen, um ihre Forderungen zusammenzutragen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das Motto ihrer Versammlungen: Orte Spaß, was so viel heißt wie Stopp das Feuer. Die Stimmung auf den Versammlungen ist einzigartig. Es ist, als würden die Frauen eine Mauer bilden, um nicht von den Hardlinern überrollt zu werden. Dass sie gemeinsam an die Öffentlichkeit treten, zeigt ihre Entschlossenheit. Sogar in den abgelegenen Provinzen versammeln und beraten sich Aktivistinnen in diesen Tagen. Auch im Süden des Landes, einer Hochburg der Taliban. Frauenrechtlerin Leila Jafari ist Mitglied des Hohen Friedensrates, einem Organ des Afghan Peace and Reintegration Program, das die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban vorbereitet.
Wenn es um die Friedensvereinbarungen geht, haben wir ganz klare Forderungen. Dazu gehören die zivilen und politischen Rechte der Frauen, die Anerkennung der afghanischen Verfassung und die Aufrechterhaltung der Fortschritte der afghanischen Frauen aus den letzten 17 Jahren.
Seit der US-Präsident Donald Trump entschieden hat, sein Militär lieber heute als morgen aus Afghanistan abzuziehen, finden regelmäßig sogenannte Friedensgespräche zwischen der US-amerikanischen Administration und den Taliban statt. Das dabei wohl wichtigste Treffen fand Anfang des Jahres in Moskau statt. Dort äußerten sich die islamistischen Aufständischen zum ersten Mal detaillierter über einige ihrer Positionen. Auch die Sicht auf die Rechte der Frauen kam damals zur Sprache. Es wurde im afghanischen Fernsehen übertragen. Besonders die Stellungnahme der Taliban durch ihren politischen Sprecher Sher Mohammad Abbas Stanikzai haben die Frauen aufmerksam verfolgt.
Da Afghanentum und Islam die Grundpfeiler der afghanischen Gesellschaft sind, fühlt sich das Islamische Emirat Afghanistan ebenfalls an diese Werte gebunden. Richtlinien des Islamischen Emirats Afghanistan sind nicht nur die Bewahrung der allgemeinen Rechte der Frauen, sondern auch die der Menschenrechte und der Unversehrtheit der islamischen und afghanischen Werte.
Unklar bleibt allerdings, wie die Taliban das islamische Recht auslegen werden. Und was die afghanischen Werte genau sind, meint die Frauenrechtlerin Saifora Paktis.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Arbeit und der Service, den wir anbieten, dadurch beeinträchtigt werden. Genauso wie es Gynäkologinnen geben muss, um Frauen zu behandeln, ist es wichtig, dass Frauen sich auch um die Angelegenheiten und Probleme von Frauen kümmern.
Als die Taliban an der Macht waren, war es Frauen verboten zu arbeiten, zur Schule zu gehen und ohne die Begleitung eines männlichen Verwandten das Haus zu verlassen. Wer sich nicht an diese Regeln hielt, wurde öffentlich ausgepeitscht oder mit dem Tode bedroht. In den Frauengefängnissen sind immer noch vorwiegend Frauen aufgrund sogenannter moralischer Verbrechen inhaftiert. Unter ihnen auch solche, die vor der Gewalt und Misshandlung in ihren Familien flohen und gefasst wurden. Und das, obwohl Gewalt gegen Frauen seit 2009 in der afghanischen Verfassung unter Strafe steht. Viele Frauen kennen aber ihre Rechte nicht und sind dem patriarchalischen System mit extremer Gesinnung ausgeliefert. Heute verurteilen die Taliban, wie auf dem Treffen Anfang des Jahres in Moskau, wieder vehement die Arbeit der Frauenrechtsaktivistinnen, die ihre Anhängerinnen ermutigen, mit den afghanischen Bräuchen zu brechen. Das wiederum macht die Frauenrechtlerinnen wütend, aber auch besorgt. Marshal Roshan ist eine der Frauen, die bereits unter den Taliban andere Frauen unterstützte.
Sich für Frauen in Afghanistan einzusetzen, bedeutet mir sehr viel. Denn die meisten Opfer haben die Frauen gebracht in den Bürgerkriegen und Stellvertreterkriegen in den letzten 4 Jahrzehnten. Oft hatten sie keinerlei Zugang zu irgendetwas. Ihnen wurden alle Rechte des Daseins aberkannt. Durch den Krieg sind wir auch alle seelisch verwundet und brauchen deshalb vermehrt und intensiver die Zuneigung und Achtsamkeit untereinander. Dadurch können wir uns auch besser unterstützen und auf dem Laufenden halten. So sind wir auch bei Schwierigkeiten besser gewappnet und können uns unseren Alltag erleichtern.
Zurück bei Farida Nikzad in Kabul. Bevor sie Leiterin des Zentrums zum Schutz afghanischer Journalistinnen wurde, war sie selbst Journalistin. Sie hat in Indien Journalismus studiert und die renommierte afghanische Nachrichtenagentur Peshwork mit aufgebaut. Sie hat internationale Erfahrungen gesammelt, war im Visier von Demokratiegegnern und kennt deshalb aus persönlichen Erfahrungen die Not der Betroffenen. Für ihre couragierte Arbeit und ihren Einsatz hat Nikzad viele internationale Preise verliehen bekommen. Die jungen Journalistinnen brauchen Vorbilder wie Farida Nikzad, um sich zu orientieren.
In Afghanistan ist bedauerlicherweise die Situation von Journalisten so, dass in den letzten 4 Jahren 50 Journalisten und Medienmacher wegen ihrer Arbeit zu Tode gekommen sind. Wir werden zensiert, bedroht und umgebracht. Vor allem betroffen sind davon die Frauen. Afghanistan ist ein patriarchalisches Land und für Frauen ist das Arbeiten sehr schwer. Ich sage, um in Afghanistan als Journalistin zu arbeiten, braucht es Kraft und Mut. Ein Sprichwort passt genau auf uns. Steck dir das Herz des Löwen in die Brust und mach dich ans Werk.
Es ist kein neues Phänomen, dass afghanische Frauen Forderungen stellen. Was dagegen neu ist, ist die Tatsache, dass die Frauen angesichts der zukunftsweisenden Friedensverhandlungen und der Präsidentschaftswahlen im September wissen, was auf dem Spiel steht. Viele haben die Beteiligung von Frauen im öffentlichen Leben als Bereicherung erlebt und wollen nicht mehr darauf verzichten, erklärt die 43-jährige Farida stellvertretend für alle anderen Aktivistinnen in Afghanistan.
Sollten uns die Fortschritte der letzten Jahre aberkannt werden und wir keine Garantien erhalten, dass wir unsere Arbeit weiter fortführen können, sollte die Teilnahme der Frauen am Friedensprozess in Frage gestellt und die Menschenrechte nicht anerkannt werden, werden wir auf keine Vereinbarung eingehen. Wir wollen einen Frieden, der unsere Beteiligung garantiert. Ohne Beteiligung der Frauen kein Frieden.
Klare Worte, die die Journalistin Farida da sagt. Frauen sollen teilhaben an der Gestaltung und Führung des Landes. Ansonsten gibt es keinen Frieden. Afghanistan kommt nicht zur Ruhe und das nicht erst jetzt. Allein die letzten Jahrzehnte, was hat das Land nicht alles erlebt? Jede Art von Kriegen, die Brutalität der radikal-islamischen Taliban und das plötzliche Ende ihrer Herrschaft. Der ebenso plötzliche Sprung in die Moderne, ein radikaler Wertewandel, ein völlig neues Leben. Gleichzeitig und permanent die Bedrohung durch Anschläge. Die Ungewissheit, wie wird es weitergehen? Wie soll der Mensch all das verkraften? Bei mir im Studio ist Gabriele Riedle, Reporterin und Autorin. Sie war 15 Jahre lang für Geo, eine von Gruner und Jahr verlegte Zeitschrift, in der Welt und in ihren Kriegsgebieten unterwegs. Auch in Afghanistan. Dort mehrmals. Frau Riedle, Sie sind gerade erst wieder zurück aus Afghanistan. Wie haben Sie, auch im Vergleich zu früher, die Menschen und die Stadt und das Land dort erlebt?
Wenn wir von der Stadt Kabul sprechen, das ist mittlerweile eine Stadt, die vollkommen mit Betonelementen gesichert ist. Überall sind Bewaffnete, die versuchen, Gebäude zu schützen. Die Leute haben Angst vor Anschlägen, aber nicht nur, mittlerweile auch von Entführungen von bewaffneten Banden. Sie haben Angst vor der Zukunft. Sie haben Angst davor, dass die Taliban wiederkommen oder nicht. Ein junger Mann, den ich dort getroffen habe und der in Indien Betriebswirtschaft studiert hat, sagt, er hängt jetzt einfach nur so rum, weil die ganze Generation ist abgehängt. Denn die Wirtschaft geht nicht weiter, solange die Sicherheitslage nicht wenigstens ein bisschen verbessert ist. Diese ganze Generation hat das Gefühl, sie müssen tatenlos da sitzen und auf die nächste Explosion warten. Viele Jungs sind ja schon ins Ausland gegangen und die Älteren wiederum trauern darum, dass ihre Kinder weg sind und die Familien zerrissen sind.
Was macht denn so ein Zustand mit einem, also mit der Seele, mit der Lebenslust, auch mit dem inneren Gleichgewicht? Die Afghanen haben ja eigentlich seit 40 Jahren Krieg und Besatzung erfahren. Mit dem Einmarsch der Sowjets 79 fing es ja an. Macht das einen nicht krank?
Ja, also eine junge Studentin, die ich getroffen habe, die hat mir erzählt, dass sie sich gerade in Psychologie eingeschrieben hat, schon damit sie ihre eigene Familie irgendwann von ihren Depressionen heilen kann. Das geht natürlich nicht, aber sie will es versuchen. Insgesamt führen jetzt die meisten Gebildeten das Wort Depression, also ein englisches Lehnwort, im Mund, wenn sie die Situation beschreiben wollen, in der die Menschen sind. Und selbst die Weltgesundheitsorganisation hat hochgerechnet, dass höchstwahrscheinlich um die 90% aller Menschen in Afghanistan psychische Probleme haben. Viele Menschen haben jetzt traumatische Erlebnisse, sie trauern um Angehörige oder sie sind sehr arm. Aber vor allem geht es eigentlich um diesen dramatischen Zusammenstoß von Tradition und Moderne. Die Moderne ist jetzt plötzlich durch den Westen hereingekommen, durch türkische Seifenopern im Fernsehen etwa, natürlich durchs Internet, aber natürlich auch durch NGOs, durch die NATO. Ich habe darüber auch mit einer Ärztin gesprochen, und zwar heißt die Farishta Kedes, die für eine große psychosoziale NGO in Kabul arbeitet.
Afghanistan is nowadays in a transition period from a totally deep traditional society.
Afghanistan ist im Übergang von einer zutiefst traditionellen zu einer modernen Gesellschaft. Beide haben positive und negative Seiten. Wir haben Familienkonflikte, weil die Generationen unterschiedliche Werte wichtig finden. Außerdem haben wir wegen der veränderten Werte persönliche Probleme, Konflikte in uns selbst. Denn besonders diejenigen von uns, die in großen Städten wohnen, müssen sich mit vielen neuen Werten auseinandersetzen, die nicht zu den hergebrachten passen.
Es gibt also innerhalb von Familien Konflikte, was die neuen Werte betrifft, als auch innere Konflikte in den Menschen selbst, ja?
Ja, genau. Vor allem geht es da um den Umgang mit der Liebe oder der Ehe, die Leute aus den Seifenopern jetzt neuestens kennen. Solche Liebesgeschichten gab es bisher in Afghanistan einfach nicht und es passt auch einfach alles nicht zur Tradition. Die Familien haben die Kinder verheiratet und das war es dann. Jetzt brennen junge Mädchen durch und landen dann unweigerlich in der Prostitution oder Erwachsene führen heimlich ein Doppelleben mit Geliebten. In Kabul gibt es wahrscheinlich mittlerweile mehr Orgien als in Berlin. Aber das zerreißt die Menschen. Tatsächlich gibt es viele, die sagen, die Konflikte in den Familien und in den Afghanen selbst sind fast so schlimm wie der Krieg im Äußeren. Dazu nochmal die Ärztin Farishta Kedes.
Unfortunately, we are also not in that stage.
Unglücklicherweise haben wir noch keine klare eigene Identität gefunden und wissen nicht genau, wer wir sind. Besonders die junge Generation. Denn wir sind noch immer eine auf Gemeinschaft basierende Gesellschaft und keine individualisierte. Und wir haben eine enge Bindung an die Familie. Wir gehorchen den Eltern, den Großeltern, dem Onkel, allen Älteren. Aber die neuen Vorstellungen und Lebensmodelle widersprechen meistens denen der eigenen Familie. Wir leben ständig in Extremen. Heute tragen wir noch die Burka und dann ist plötzlich alles durcheinander. Damit können wir nicht umgehen.
Das hört sich nicht so an, als könnte all das schnell wieder ins Gleichgewicht geraten. Was machen die Menschen bis dahin, um mit ihren Depressionen und ihren inneren Konflikten zurechtzukommen?
Es wird wahrscheinlich ein oder zwei Generationen brauchen, bis sich der Wahnsinn, der Preis der Freiheit ist, gelegt hat. Und es gibt in Afghanistan ja nicht an jeder Ecke Psychologen. Erst in den letzten Jahren wurden überhaupt welche ausgebildet. Mittlerweile gibt es 800 sogenannte psychosoziale Berater, an die sich die Leute wenden können. 800 für 36 Millionen Menschen. Die anderen finden Trost im Gebet. Und was doch sehr überraschend ist, sehr viele Menschen lesen und rezitieren Gedichte. Inmitten von Gewalt und Chaos sitzen sie abends zu Hause und schauen nicht unbedingt nur türkische Soaps, sondern beschäftigen sich etwa mit Rumi, dem Sufi-Mystiker aus dem 13. Jahrhundert.
Und wie hört sich das an?
Das hört sich so an.
Zendegi zibaust, chashmi baus kon. Gardeshi der kuche baug raus kon. Har ke ishqash der tamasha naqsh bast, einake badbini khod ra shekast.
Das ist ein ganz wunderbares Gedicht über die Schönheit des Lebens, das wie der Gesang der Vögel sei und für das wir unsere Augen öffnen sollten, selbst in den traurigsten Momenten. Dann wird sich alles zum Guten wandeln. Gesungen, wie sie es nannte, hat es ein 18-jähriges Mädchen namens Susan für mich.
Es gibt viele Wege der Verarbeitung, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben. Nun haben ja erstmals Vertreter der afghanischen Regierung und den Taliban miteinander gesprochen. Allein das Zustandekommen dieses Treffens wird als Erfolg gewertet. Was glauben Sie, ist Ihrer Meinung nach überhaupt ein Neuanfang mit den Taliban möglich?
Das kann man sich nicht so ganz einfach vorstellen. Wir wissen ja nicht, welche Zugeständnisse die Taliban verlangen dafür, dass sie ihren Terror beenden. Und wir wissen nicht, ob die anderen Kräfte sie einhegen können, falls sie etwa Posten in der Regierung bekommen. Wenn das nicht gelingt und die Taliban wieder zu viel Macht bekommen, wird es womöglich zu neuen, auch zu bewaffneten Kämpfen kommen.
Soweit Gabriele Riedle, Reporterin und Autorin, gerade zurück aus Afghanistan. Danke für Ihren Besuch, Frau Riedle.
Ich danke Ihnen.